Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und wir fragen heute, ob und wie eigentlich die versprochenen Corona-Hilfen bei den freien Theaterschaffenden ankommen. Vorher hören wir aber, wie deren festangestellte Kollegen an vielen Häusern einfach weiterarbeiten müssen, obwohl die Türen längst geschlossen sind. Jetzt in Rang 1. Am Ende hat sich auch die große Bayerische Staatsoper der Corona-Pandemie beugen müssen. Nachdem dort noch lange ohne Publikum geprobt und live gestreamt worden war und deshalb schließlich sogar die Polizei vor der Tür stand, ist seit dieser Woche wirklich Schluss und die Belegschaft zu Hause. Wir hatten hier im Programm darüber berichtet. Das ist überhaupt kein Einzelfall, schrieb uns daraufhin eine Hörerin. An vielen Häusern werde hinter verschlossenen Türen einfach weitergearbeitet, als gäbe es Corona gar nicht. Sie selbst, die lieber anonym bleiben möchte, ist fest an einem großen Mehrspartentheater beschäftigt und kennt die Vorgänge aus eigener Erfahrung. Vor unserer Sendung habe ich mit ihr sprechen können und sie gefragt, wie die Situation jetzt gerade bei ihr am Haus aussieht.
Ja, also die Lage am Theater verändert sich relativ langsam, wenn man sich anschaut, wie sich die Lage generell so verändert. Die meisten Theater gehen immer noch davon aus, dass im Mai wieder gespielt wird. Entsprechend gibt es dann auch weniger Krisensitzungen bezüglich, was passiert eigentlich mit der Belegschaft, die nach wie vor zum Beispiel Bühnenbilder baut oder Perücken knüpft, sondern es geht immer um Termine. Also es geht darum, wie viele Premieren schaffen wir diese Spielzeiten noch, welche Produktionen nehmen wir aus dem Programm, welche verschieben wir. Also es passiert da relativ viel auf dispositioneller Ebene, aber im Bereich des Arbeitswesens generell passiert wenig bis nichts.
Würden Sie denn sagen, dass das etwas ist, was vor allen Dingen die Gewerke betrifft, oder sind alle Abteilungen davon betroffen, dass hier und da doch noch was gearbeitet, gemacht, geprobt wird?
Davon sind alle Abteilungen betroffen. Also es werden einfach nach wie vor Bühnenbilder gebaut für Produktionen, von denen man jetzt aber gar nicht weiß, okay, kommen die noch oder wann kommen die? Es werden weiter Kostüme genäht für diese Spielzeit. Es werden schon Kostüme genäht für nächste Spielzeit. Viele Abteilungen sind jetzt durch mit den Vorbereitungen, können jetzt nichts mehr vorbereiten, gehen jetzt dran, eben Inventar zu machen, ihre Arbeitsräume neu zu streichen, Dinge aufzuarbeiten, die normalerweise eher so in der Spielzeitpause getan werden, also Suffiten ausklopfen und.
Das klingt fast ein bisschen nach Beschäftigungstherapie.
Das ist definitiv Beschäftigungstherapie. Und dann bekommt man sowohl von unten als auch von oben immer, ja, seid still, dass ihr nichts so richtig zu tun habt. Sagt mal nicht zu laut, dass ihr nicht sinnvoll beschäftigt werdet, weil sonst könnte es sein, dass wir Kurzarbeit machen müssen oder unentgeltlich freistellen. Und man fragt sich dann schon, warum man da irgendwie als städtischer Angestellter nicht einfach auf andere Abteilungen oder andere Organisationen umgeleitet wird. Also ich meine, hunderte Tafeln haben irgendwie gerade geschlossen, weil sie nicht genug Räumlichkeiten haben oder die Räumlichkeiten zu klein sind, um ihre Mitarbeiter zu schützen. In fast jeder deutschen Stadt haben wir den Luxus, dass ein riesiges Haus gerade quasi leer steht. Da wäre viel möglich, wo man ein besseres Gefühl hätte, irgendwie für die Gesellschaft da zu sein, als zu sagen, nein, wir müssen jetzt am Theater intern handlungsfähig bleiben. Wir müssen gucken, dass wir möglichst schnell wieder den Vorhang heben. Wir müssen gucken, dass wir möglichst viele Premieren noch raushauen und für das Entertainment im jeweiligen Bezirk sorgen.
Jetzt gibt es ja überall dort, wo Menschen aktuell noch vor Ort zur Arbeit erscheinen müssen, sehr strenge Auflagen, was zum Beispiel die Personenanzahl in einem Raum und Abstandsregeln betrifft. Ist das aus Ihrer Sicht am Theater überhaupt einzuhalten?
Nein. Also ich glaube, an den wenigsten Theatern ist es einzuhalten. Es gibt wahnsinnig schwere Dinge von rechts nach links zu bewegen, gerade wenn man dann auch dran geht, Inventur zu machen oder irgendwelche Fundusräume zu entrümpeln. Also das weiß man ja irgendwie selber, dass man das dann auch mal vergisst, so im normalen Arbeitsflow. Und wenn man darauf aufmerksam macht, dass man in den Räumlichkeiten nicht arbeiten kann, dann kommt wieder die, passt auf, sonst bekommt ihr Kurzarbeit-Badge. Also man bekommt halt die Option, sich unentgeltlich irgendwie freistellen zu lassen, wobei auch da dann oft mit erwähnt wird, dass das aber dann schon auch Einfluss auf die berufliche Zukunft haben könnte, wenn man quasi sagt, okay, nee, ich kann mich jetzt 2 Monate irgendwie unentgeltlich über Wasser halten, ich würde gerne lieber irgendwie helfen. Dann, was natürlich viel gemacht wird, ist Mehrarbeitsstunden, Resturlaub abzubauen. Es gibt aber halt natürlich auch Leute, die am Theater arbeiten, die haben keine Mehrarbeitsstunden, die haben keine Resturlaubstage. Und die haben natürlich momentan schon die Not zu sagen, naja, wir müssen ein Stück weit auch arbeiten, weil ansonsten wissen wir tatsächlich nicht, wie lange und ob wir noch bezahlt werden.
Wie ist das denn mit der Entscheidung zur Weiterarbeit? Wie wird die denn kommuniziert? Gibt es da einen Austausch zwischen den Leitungsebenen oder ist das tatsächlich was, was mehr oder minder von oben herabkommt?
Ganz klar kommt das von der Hierarchie ganz oben, das heißt Intendanz und Verwaltungsdirektion. Alles, was drunter auf Leitungsebene Bedenken anmeldet, wird gerügt, wird gebeten, sich an der medialen Panikmache nicht zu beteiligen. Ja, man macht sich halt unbeliebt.
Die große Frage, die jetzt über all dem steht, ist ja eigentlich, wozu überhaupt wird jetzt noch dieser Produktionsdruck so am Leben erhalten? Weil hinter vorgehaltener Hand hört man ja gerade oft, dass diese Saison eigentlich doch schon gelaufen ist. Wozu also jetzt gerade noch diese enorme Energie hinter verschlossener Tür?
Das Gefühl, das man so hat, ist, dass es den Intendanten extrem wichtig ist, jetzt irgendwie so der Erste zu sein, der wieder aufmacht. Oder derjenige zu sein, der am krassesten durchhält und der irgendwie dann auch die meisten Premieren wuppt. Also man hat das Gefühl, das ist so eine Profilierung der Häuser, zu sagen, wir sind in der Krise für sie da, deswegen spielen wir jetzt noch 5 Premieren, komme, was da wolle. Und es doch wie leider oft nicht darum geht, was ist momentan das Beste für meine Belegschaft und was ist auch das Beste für die Gesellschaft, die uns eigentlich finanziert.
Heißt das, dass Sie sagen würden, dass jetzt in der Krise grundsätzliche Probleme der Arbeitsbedingungen an Theatern einfach noch deutlicher zutage treten als vorher?
Ja, also es gibt ja eh immer skurrile Ausläufer und skurrile Formen, die da im Theater betrieben werden. Aber momentan muss man sagen, ist das schon wirklich so der Gipfel, den ich bisher an Absurdität erlebt habe. Dass man sagt, man produziert jetzt ungeachtet dessen, man nicht weiß, wann und ob Dinge gespielt werden, produziert man weiter. Was dann ja auch wieder irgendwie hohe Lagerkosten verursacht oder Zeug wird einfach neu in die Tonne wieder geschmissen, was ja auch wieder einfach nicht nachhaltig gedacht ist. Ja, das ist im Endeffekt eigentlich Alltag so ein bisschen am Theater und momentan wird es so in die Höhe getrieben.
An vielen Theatern wird auch ohne Publikum weitergearbeitet und die Belegschaft muss selbst zusehen, dass sie nicht krank wird. Eine Hörerin, die ihren Namen lieber nicht im Radio nennen möchte, sprach mit uns über den Corona-Arbeitsalltag an einem deutschen Mehrspartentheater. Schnelle und unbürokratische Hilfe, so lautet aktuell das Versprechen an die von der Corona-Krise besonders betroffenen Klein- und Solounternehmer. Zu denen gehören seit jeher auch viele freie Theaterschaffende, aber mit den diversen Rettungstöpfen und Soforthilfen machen die Freien im Föderalismusparadies Deutschland sehr unterschiedliche Erfahrungen. Dorothea Markus hat sich hier einmal umgehört, natürlich am Telefon.
Es gibt in NRW ja momentan 2 Möglichkeiten für Künstlerinnen, Hilfe zu beantragen. Ein Programm vom MKW, also vom Kulturministerium, wo bis zu 2.000 Euro für freie Künstlerinnen und Künstler jeglicher Sparten beantragt werden können. Und dann gibt es die Bundesmittel, die ja auch von den Ländern jeweils vergeben werden. Und auch aus dem Soforthilfeprogramm haben wir auch schon von einigen Theatern gehört, dass da tatsächlich schon echte Euros auf dem Konto angekommen sind. Und das vergleichsweise schnell zu gehen scheint.
Sagt Ulrike Leibold vom Landesbüro Freie in Dortmund, die auch die unbürokratische Abwicklung lobt. Auch in Berlin sind bereits über 1,4 Milliarden Euro an freie Theaterkünstler ausgezahlt worden. 2 Milliarden aus Bundesmitteln werden bald folgen. Doch so zuversichtlich wie in Berlin und NRW sind freie Theaterkünstler nicht an allen Orten. In Hessen etwa wurde in der letzten Woche ein Warnruf veröffentlicht. Die Soforthilfe des Landes helfe freien Theaterkünstlern nicht. Jan Deck vom Hessischen Landesverband La Prof etwa glaubt, dass die Hilfe dort an der Arbeitsrealität von Künstlern eher vorbeigehe. Eine Umfrage von La Prof hat Einnahmeverluste der Szene von rund 3,8 Millionen Euro bis zum Sommer prognostiziert.
Diese Finanzhilfen, die haben das Problem, dass die ganz wichtigen Einnahmen, Verluste dort nicht geltend gemacht werden können. Es ist ja so, dass vor allem Betriebsausgaben dort eingereicht werden können. Aber das größte Problem sind ja Einnahmeausfälle, die sie haben, weil Zuschauereinnahmen fehlen, Gastspiele, die abgesagt wurden, Auftritte, die abgesagt wurden. Das sind die Gelder, die eigentlich fehlen. Und die können leider nicht geltend gemacht werden.
Noch prekärer sieht die Lage im Osten Deutschlands aus. Auch in Sachsen hat die Servicestelle Freie Szene eine Blitzumfrage gestartet, in der sich die Einnahmeausfälle bis zum Sommer auf rund 2,4 Millionen Euro belaufen. Helge Björnmeier, Leiter der Servicestelle.
Wir haben es in Sachsen mit Strukturen zu tun, die noch sehr, sehr jung sind. Freies Theater ist ein Kind der Wende. Und das sind ganz, ganz fragile Strukturen, die auch erst im Wachsen sind. Und diese Arbeit ist jetzt sehr gefährdet. Die Soforthilfe des Bundes, die ich persönlich für wichtig erachte, greifen nicht unbedingt Freiberuflerinnen, die künstlerisch tätig sind. Und wir haben auf der anderen Seite dann nur noch den Gang in Hartz IV. Beides ist nicht für künstlerische Arbeit gedacht. Das heißt, künstlerische Arbeit würde wegbrechen.
Gesprächsbereit und kooperativ jedoch zeigen sich alle behördlichen Stellen, ob in NRW, Hessen oder Sachsen. Und in Dresden gibt es von Seiten der Stadtverwaltung durchaus kreative Lösungen. Beim Amt für Kultur und Denkmalschutz können Künstler unter dem Hashtag Stay at Home and Be Creative Clips ihrer kreativen Arbeit zu Hause hochladen, die dann auf den Social-Media-Kanälen von Dresden gezeigt und natürlich auch honoriert werden. Auch die Stadt Heidelberg geht mit ihrem Programm Solo Fantastico einen ähnlichen Weg. Was aber würde Künstlern noch grundsätzlicher helfen? Marie Köhler etwa, Medienkünstlerin aus Köln, kämpft gerade für ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Das bedingungslose Grundeinkommen ist deswegen für Künstler so notwendig, weil wir dann neben eben dem, dass wir unsere Lebenserhaltungskosten finanzieren könnten, weiterhin Kunst machen können. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie vor 3 Wochen alles weggebrochen ist und wir zu Hause sitzen und nichts mehr tun, sondern wir haben unser Kunstschaffen komplett online gestaltet. Das heißt, wenn wir jetzt Grundsicherung über das Arbeitslosengeld 2 für Künstler nur machen, dann bedeutet das, dass wir Anfang des Jahres keine Künstler mehr haben.
In der Tat könnte im Augenblick die Zeit dafür reif sein, mit neuen Förderformaten zu experimentieren. Ulrike Seibold.
Das ist sowieso die politische Konsequenz, die sich für uns gerade aus der Krise ergibt, zu sagen, man muss Kultur längerfristig fördern, weil man genau sieht, über diese kurzfristigen Einzelprojektförderungen, wie extrem anfällig ein System einfach für Krisen wird. Und da hoffen wir tatsächlich, dass es da vielleicht eine Konsequenz geben wird, wo man über mehr Förderung nachdenkt, die nicht immer sofort eine Produktion, ein Endergebnis haben müssen, die mittelfristiger ausgelegt sind.
Und was wäre, wenn Künstler jetzt einfach mal nicht weiterjammern, sondern zu Erntehelfern würden, die so dringend gebraucht werden? Jan Deck.
Also es gibt alles Mögliche an Arbeitsformen, die entwickelt werden. Auch Präsentationsformen ändern sich gerade. Von daher, glaube ich, wäre es schade, wenn KünstlerInnen jetzt Spargelstechen gehen, weil ich glaube, sie machen gerade sinnvollere Dinge.
Dorothea Markus mit Stimmen aus der freien Theaterszene über die Corona-Soforthilfen, die längst nicht immer so schnell und unbürokratisch daherkommen wie angekündigt.
Dramatischer Betriebsausflug. Alltagsexkursionen mit Laura Naumann.
Auch sie ist freie Theaterschaffende als Dramatikerin und Mitglied der Performancegruppe Henrique Iglesias. Und auch sie sitzt logischerweise gerade vor allem zu Hause. Von dort schreibt Rang 1-Kolumnistin Laura Naumann ihr Corona-Tagebuch. Und heute geht es um all das, was man jetzt machen könnte oder auch nicht.
Pandemiebedingtes Zuhausebleiben, Ende Woche 3. Und ich habe noch immer nicht die Fenster geputzt. Die Steuererklärung gemacht, den Balkon bepflanzt. Mein Roman fertig geschrieben oder zumindest mal das Dokument geöffnet, mehr als einmal gestaubsaugt, einen guten Tagesrhythmus gefunden, eine Performance in meinem Badezimmer veranstaltet und für interessiertes Publikum gestreamt, eine Lesung in meinem Wohnzimmer veranstaltet und für interessiertes Publikum gestreamt, einen Zaubertrick gelernt und für interessiertes Publikum gestreamt, mir ein paar kluge Gedanken über die aktuelle Situation gemacht und für interessiertes Publikum gestreamt, die schwer waschbaren Teile, die am Boden meiner Wäschetonne liegen, handgewaschen, ausgemistet, umgeräumt, ein Buch gelesen, eine Atemschutzmaske genäht, etwas gekocht, was ich noch nie gekocht habe, etwas fermentiert, etwas repariert, den Podcast vom Star-Virologen gehört, die neue Netflix-Serie mit den Tigern geguckt, eine Theater- oder Konzertaufführung gestreamt, die Wohnung gestrichen, dabei will ich das schon seit 3 Jahren machen, habe aber nie Zeit dafür und jetzt hätte ich sie ja. Jetzt hätte ich ja Zeit, jeden Tag 1 Stunde Portugiesisch zu lernen, 1 Stunde Gitarre zu üben, 1 Stunde Yoga zu machen und 1/2 Stunde Rückenübung und den ganzen Tag zu meditieren und zu staubsaugen und wie gesagt endlich mal die Fenster zu putzen. Ich habe noch immer nichts gebacken. Immer noch nicht das erste Mal in meinem Leben etwas gebacken. Immer noch nicht die Risse in meinen Dielen gefüllt und meine ganzen Wissenslücken. Immer noch nicht das neue Theaterstück angefangen, immer noch kein neues Projekt für 2021 ausgedacht, immer noch nicht angefangen, für das Projekt im Sommer zu recherchieren, immer noch nicht das Projekt vom Winter nachbereitet, immer noch keine alternativen Aufführungsformate mit dem Kollektiv entwickelt für alle Veranstaltungen, die uns jetzt ausfallen, mich noch immer nicht als Medienkünstlerin neu erfunden. Ich habe noch kein Meme gebastelt und keine virtuelle Ausstellung in meiner Insta-Story kuratiert. Ich habe noch kein Online-Festival ins Leben gerufen und noch an keinem teilgenommen. Ich habe noch keinen Sixpack, ich habe noch keinen Plan B. Ich habe noch immer keine Ahnung von gar nichts. Ich habe noch keinen Slogan für die Krise, ich hatte noch keine richtig gute Idee. Ich habe noch keine Balance gefunden und keine Normalität. Ich habe die Krise noch nicht als Chance begriffen und die Chance noch nicht vertan. Ich habe noch immer keine Langeweile.
Laura Naumann, unsere Rang-1-Kolumnistin, mit einer weiteren Episode ihrer Exkursionen durch den Corona-Alltag. Noch einmal zu hören und zu lesen, auch online unter deutschlandfunkkultur.de. Hier geht es jetzt gleich weiter mit unserem Filmmagazin Vollbild und Susanne Burg. Bis dahin verrät uns aber noch der Schauspieler Fabian Hinrichs, was ihm gerade durch die Krise hilft. Viel Spaß.
Was mich tröstet.
Guten Tag, mein Name ist Fabian Hinrichs, ich bin Schauspieler, ich schreibe auch dann und wann etwas. Und wenn jetzt hier die Frage nach Trost im Äther steht, dann kann ich schon sagen, dass mich etwas tröstet. Ja, das schon, aber es ist kein ungetrübter Trost, denn diese Pandemie zeigt doch auch, den weltumspannenden, trostlosen Zustand auf, in dem wir uns befinden. Und er zeigt auch die Verachtung des Virus auf, all unserer Berechnung gegenüber, unseren Planungen. Und da hilft auch keine moralische Entrüstung, denn es ist ja ein Virus. Aber was mich tröstet, sind die Künste. Also ganz anders als der öffentliche Tenor im Moment ist, dem ja die Rede davon ist, dass die Künste etwas Nutzloses sind, etwas, das man jetzt gerade nicht braucht, was pausieren könne, was nicht systemrelevant ist. Ich erfahre etwas ganz anderes. Mich trösten die Künste des Alltags jetzt. Und das ist nicht das Internet, das ist nicht Netflix, sondern das ist das Zusammensein mit meiner Familie, im Garten, beim Musizieren tatsächlich. Ja. Wir machen ein Feuer zusammen und das wirkt alles auf uns zurück, als Familie, als Gemeinschaft. All das bildet mein Bewusstsein. Auch die Stimmen meiner Kinder hier gerade aus dem Nebenzimmer bilden mein Bewusstsein und führen mich heraus aus diesem trostlosen Zustand. Und diesen Trost erfinden wir uns gerade. Den erlernen wir wieder. Wir singen sozusagen wieder und das, was wir hier erlernen, zeigt uns auch wieder diese wunderbaren Doppelungen des Lebens, die Wiederholung. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose, heißt es ja. Und die Liebe zu meiner Frau ist die Liebe zu meiner Frau, ist die Liebe zu meinen Kindern, ist die Liebe zu meinen Kindern. Und das erfahre ich und das wirkt zurück in die Welt, in diese Welt, in die ich nun mal hineingeboren wurde. Und mir fällt noch ein Kalenderspruch ein von Novalis. Fängt nicht überall das Beste mit einer Krankheit an. Da ist sie wieder, die Selbstaffirmation, aber sie hilft vielleicht. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, trotz allem.